Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Deshalb wird jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist, gewiss bei großen Wasserfluten. Ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel ihrem Schmuck musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den wird Güte umgeben. Freut euch in dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Amen.
Dank für die Willkommensworte. Wir fühlen uns wirklich wohl und willkommen in dieser Gemeinde, meine Frau und ich. Das Thema der heutigen Predigt lautet Flugunterricht, dem Ziel entgegen. Wir wollen heute ein Bild betrachten, das uns in der Bibel und in manchen älteren Liedern begegnet. Das Bild vom Adler. Der Steinadler ist jetzt dran. Wir betrachten sein Wesen und Verhalten als ein Gleichnis. Durch Vergleiche können geistige Wahrheiten anschaulich gemacht werden. Worte engen das Unsichtbare auf das ein, was wir mit unserem Verstand erfassen können. Ein Gleichnis dagegen kann verschiedene Seiten in uns anklingen lassen, nicht nur den Verstand, auch das Gefühl, der Wille, das Herz. So kann der eigentliche Gehalt einer Botschaft nachhaltiger durch Vergleiche ausgedrückt werden als durch bloße Worte. In gewisser Weise lässt sich sagen, Gleichnisse machen Unsichtbares sichtbar. Jesus hat mit Vorliebe in Gleichnissen gesprochen. Wenn er von sich selbst oder von Gottes Reich redete, benützte er Alltägliches aus dem Leben der Zuhörer als Anschauungsmaterial, als Anschauungsmittel. Er sagte zum Beispiel, ich bin der Weg. Oder ich bin das Brot des Lebens, wie da hinten sehr viel Brot rumliegt. Ich bin das Brot des Lebens. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Oder dann, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Das waren Verstehenshilfen für die Leute. Auch vom Heiligen Geist wird in Sinnbildern gesprochen, wie zum Beispiel Feuer, Wasser, Wind. Das gilt auch von den Jesus-Nachfolgern und ihrer Sendung. Jesus nennt sie das Licht der Welt und Salz der Erde. Da kann man sich etwas vorstellen. Zu diesen Sinnbildern gehört eben auch der Adler. Er wird in der Bibel mehrfach genannt. Ich habe 4 Aussagen über diesen König der Lüfte herausgegriffen. Sie wollen veranschaulichen, was es heißt, Christ zu sein und geistlich zu reifen. Das erste Bibelwort spricht von Erneuerung. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. So steht es in Hoffnung für alle. Oder im Elberfelder Übersetzung, da lesen wir, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Psalm 103, Vers 5. Das ist das erste Bibelwort. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Was bedeutet diese Aussage? Dahinter könnte die schlichte Beobachtung stecken, dass der Adler sich regelmäßig mausert und dadurch sein Federkleid verjüngt, erneuert wird. Im Altertum war man der Ansicht, dass der Adler nicht nur sein Federkleid, sondern sich ganz von Zeit zu Zeit erneuert. Eine Legende besagt, dass er immer höher fliegt, bis in die Nähe der Sonne, sodass sein Federkleid Feuer fängt. Und dann stürzt er sich hinab in die Tiefe, ins Wasser. Durch diese Erfahrung von Feuer und Wasser wird der Adler verjüngt. In dieser Legende begegnet uns die uralte Symbolik von Feuer und Wasser, die in der Religionsgeschichte, auch in der Literatur häufig auftaucht. Zum Beispiel in Mozarts Zauberflöte oder in Goethes Faust. Legende hin oder her. Die Bibel kennt diese Sinnbilder auch. So ist in Matthäus 3, Vers 11 von der Wasser- und Feuertaufe die Rede. Das ist ein Hinweis auf die Neugeburt. Durch die Reinigung, durch Jesu Vergebung und das Erfülltwerden von Gottes Geist wird der Mensch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Neugeboren werden heißt sterben und auferstehen. In der Taufe wird dieses unsichtbare Geschehen sozusagen sichtbar dargestellt. Das alte Kleid der Sünde, der Verlorenheit, der Vergänglichkeit ablegen. Im Glauben ablegen und ein neues Kleid empfangen, das Kleid der Gerechtigkeit Jesu. Das ist zunächst ein einmaliges, ein grundlegendes Geschehen, eben in der Wiedergeburt. Dann aber ist es auch ein lebenslanger Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. Beides gehört zum wahren Christenleben. Eine klare Wiedergeburt und die tägliche Heiligung aus Gottes Kraft. Heiligung bedeutet, ablegen, in den Tod geben, was uns anhaftet und was uns hindert auf dem Weg mit Jesus. Was ist es denn, was uns vom guten Weg abbringen will? Es ist der alte Adam, angestachelt durch den alten Feind. Es sind die alten lebenshemmenden Gewohnheiten, die sich im neuen Leben wieder einschleichen. Doch als neugeborene Menschen müssen wir das nicht einfach hinnehmen. Das Alte ist besiegt. Dazu ein nettes Beispiel. Ein alter Landwirt, er hieß tatsächlich Adam, hatte seinen Hof dem Sohn übergeben. Einige Zeit später begegnete der Pfarrer diesem Sohn auf der Straße und fragte ihn: Lebt der alte Adam noch? Der Sohn antwortete: Ja, er lebt noch, aber die Wirtschaft hat er abgegeben. Ist doch ein herrliches Bild, oder? So ist es doch, der alte Adam ist wohl noch da, aber er hat nicht mehr zu bestimmen. Und wenn es ihm doch wieder gelingt, uns in Schuld, in Versagen und so hinein zu manövrieren, dann dürfen und wollen wir das durch ein aufrichtiges Geständnis vor Gott bekennen. Wir dürfen seine Vergebung um Jesu Willen im Glauben beanspruchen. Und wir widerstehen dem Feind im Glauben. Wir halten uns dafür, dass wir der Sünde abgestorben sind und für Gott leben in Jesus Christus, schreibt Paulus in Römer 6, Vers 11. Oder wie Zinzendorf es formuliert: Und wenn mich böse Lust anficht, Gott sei gedankt, so muss ich nicht. Ich spreche zur Lust, zum Stolz, zum Geiz. Dafür hing mein Herr am Kreuz. Das ist das eigentliche Merkmal eines geistlich jungen Menschen. Er hat das alte Leben losgelassen, in den Tod gegeben, in den Tod Jesu. Er ist auf den Weg gekommen. Er ist mit Jesus unterwegs, im neuen Leben, in der Kraft des Geistes Gottes. Wir alle haben noch eine bestimmte Lebensspanne vor uns. Die Frage ist: Bin ich, bist du auf dem Weg bei Jesus? Wenn nicht, dann ermutige ich dich, diesen Schritt zu tun, den Schritt zu Jesus, den Schritt unters Kreuz. Den Schritt der Bereinigung und Erneuerung deines Lebens vor Gott. Wir dürfen uns vor Jesus mausern, um in dem im Bild vom Adler zu sprechen. Wir dürfen uns vor Jesus mausern. Alles Alte und Belastende ablegen. Wir dürfen durch seine Vergebung jung werden, wieder jung werden wie ein Adler. Egal, wie alt wir sind. Nehmen wir doch dieses Angebot an, heute. Das zweite Bibelwort spricht von Erziehung. In seinem berühmten Lied besingt Mose Gottes Treue beim Wüstendurchzug seines Volkes Israel. Dabei braucht er ebenfalls Bilder. Er nennt Gott einen Felsen, so wie es im neuen Wochenspruch heißt. Ein Symbol für Zuverlässigkeit und Standfestigkeit ist der Fels. Und dann vergleicht Mose Gott tatsächlich mit einem Adler, der seine Jungen erzieht. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, er scheucht sie auf, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. 5. Mose 32, Vers 11, das ist das zweite Bibelwort. Man muss sich zuerst mit den Eigenarten und Gewohnheiten eines Adlers vertraut machen. Nur so können wir verstehen, was hier gemeint ist. Ein Adler baut ein festes Nest. Die Zweige, aus denen es besteht, sind so fest ineinander verhängt, dass dieses Bauwerk auch dann nicht auseinanderbricht, wenn es von einem hohen Felsen hinuntergeworfen wird. In diesem festen Horst sitzen dann die Jungtiere und werden von der Mutter gefüttert. Während der ersten 4 Wochen werden die Beutetiere, die sogenannte Azung, gerupft in den Horst getragen. Die Mutter zerlegt sie in kleine Teile, später in immer größere. Schließlich überlässt sie den unzerteilten Raub ihren Jungtieren, sodass die ihre Mahlzeit selbst zerlegen müssen. So werden die Jungen schrittweise zur Selbstständigkeit erzogen. Eines Tages dann kommt die Mutter ohne Futter. Sie schwebt über den Jungtieren. So vermittelt sie ihnen einen starken Eindruck von ihren Flügeln und der Möglichkeit des Fliegens. Damit beginnt für die Jungvögel die Flugschule im Nest, sozusagen Trockenübungen. Sie fangen an, minutenlang mit ihren Flügeln zu schlagen und trainieren so ihre Flugmuskeln. Dann lockt die Mutter ihre meist 2 bis 3 Jungen mit Futter auf die nahen Felsbänder hinaus. Sie ruft die Nestlinge zu sich. Sie macht Flugbewegungen mit ihren Schwingen. Sie fliegt nahe am Horst vorbei. Sie streift gelegentlich die Jungen mit ihren Flügeln und schubst sie. Schließlich ist es soweit. Ein Junges nach dem anderen wagt es, den Schritt über den Nestrand hinaus ins Leere zu tun. Es ist eine gewaltige Probe, die sie zu bestehen haben. Doch es ist alles bestens vorbereitet. Die Mutter überwacht die ersten Flüge ganz genau. Sie schwebt über den Jungen. Und im Notfall greift sie ein und schützt ihre Anfänger. Unermüdlich bleibt die Mutter dran. Sie übt mit den Jungen so lange, bis sie der Tragfähigkeit des Windes vertrauen und selbstständig fliegen können. Hier haben wir ein wunderbar anschauliches Bild für den Glaubens und die Glaubenserziehung des Christen. Wir geraten doch immer wieder in ungewöhnliche Lagen, wo wir sagen müssen, das schaffe ich nicht. Wir meinen, was Gott uns da zumutet, das ist unser Untergang. Und doch, gerade unter schweren Lasten, Krankheitsnöten beispielsweise oder anderen Leiden, dürfen wir die Erfahrung machen, dass wir nicht ins Bodenlose fallen, sondern von ewigen Flügeln aufgefangen und getragen werden. Gottes Erziehung besteht darin, uns mehr und mehr zu lehren, geistlich erwachsen zu werden und dabei zu vertrauen, dass er uns nicht überfordert, sondern trägt. Stellen wir uns einen Augenblick lang einen jungen Adler vor. Er hockt im sicheren Horst und lässt sich von seinen Eltern füttern. Er fühlt sich vögeli wohl. Es dürfte seinetwegen immer so bleiben, da sitzen und sich bedienen lassen. Es gibt Christen, die niemals über diese Stufe hinauskommen. Sie fühlen sich wohl in der Nestwärme der Gemeinde. Sie lassen sich füttern und sind froh, wenn sie möglichst leicht verdauliche oder vorverdaute Nahrung bekommen. Und sie bleiben behaglich im Nest hocken, vielleicht ein ganzes Leben lang. Doch Christen sollen fliegen lernen. Sie sollen auffahren mit Flügeln wie Adler. Ein Beispiel aus der Geschichte der Gemeinde. Am Anfang saßen die ersten Christen in Jerusalem im sicheren, behaglichen Nest ihrer Gemeinschaft. Sie wurden Tag für Tag gefüttert mit der Lehre der Apostel. Sie genossen die Gemeinschaft so sehr, dass sie in der Gefahr standen, den Missionsauftrag ihres Meisters zu vergessen. Deshalb musste Gott sie eines Tages aufstöbern. aus dem Nest schubsen. Das geschah durch eine Verfolgung. Sie wurden in alle Windrichtungen zerstreut, nur die Apostel durften bleiben. Diese Jungen im Glauben mussten aus dem Nest geworfen werden, damit die Botschaft von Jesus weitergetragen wurde. Sie mussten allein fliegen lernen. Und sie sind geflogen. Keine Spur von Selbstmitleid. Sie haben plötzlich ihren Auftrag erkannt. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort, lesen wir in Apostelgeschichte 8. Das entsprach genau dem Auftrag des Meisters. Was sie dabei verkehrt machten, das haben die Apostel durch ihren Dienst aufgefangen. In Apostelgeschichte ist eine Andeutung gemacht. Das war das zweite Bild. Der Adler schwebt über seinen Jungen. Er stört sie auf zum Flug. Er wacht über ihnen. Er schützt und sichert sie mit seinen starken Flügeln, die eine Spannweite von über 2 Metern haben können. Meine Lieben, lassen wir uns von Gott aufstöbern in unserer selbstsicheren Ruhe. Lassen wir uns jeden Morgen neu über die Nestkante schubsen, hinein in die Alltagswelt, wo wir hineingestellt sind. Lassen wir uns als Nachfolger und Zeugen Jesu brauchen. Nur in der Bewährung des Alltags lernt unser Glaube das Fliegen. Und nur so können wir praktisch erfahren, dass Gott uns trägt. Das dritte Bibelwort spricht von Reifung. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wie fliegen denn die Adler? Sie haben eine ganz besondere Flugtechnik. Sie fliegen nicht in erster Linie durch eigene Kraftanstrengung. Sie flattern nicht mit ihren Flügeln wie Kleinvögel. Sie lassen sich vom Wind tragen. Adler haben einen sicheren Instinkt für thermische Aufwinde. Das nutzen oft sogar die Segelflieger. Dort, wo die Adler sich befinden, dort ist Aufwind. Die Adler vertrauen sich den Windströmungen an und lassen sich von ihnen in die Höhe tragen. Sie tun das, indem sie ihre Flügel gegen den Wind ausbreiten. Minutenlang schweben sie so dahin, ohne einen einzigen Flügelschlag. Sie nützen jeden Wind optimal aus. Auch vor Stürmen hat der Adler keine Angst. Er weiß, selbst stürmische Winde so zu nutzen, dass sie ihn in die Höhe tragen, dem Flugziel entgegen. Was für ein wunderbares Bild. Hier geht es nun nicht mehr um Erziehung, sondern um geistliches Wachstum. Der Wind ist sowohl im Alten wie im Neuen Testament ein Symbol für den Heiligen Geist. Gereifte Christen lassen sich vom Geist Gottes bewegen, Römer 8, Vers 14. Viele Christen aber gleichen nicht dem Adler, sondern kleinen Vögeln. Sie flattern ständig umher. Sie schlagen aufgeregt mit den Flügeln. Sie machen viel Wind und kommen dabei doch kaum vom Fleck. Die Meinung ist weit verbreitet, das Eigentliche des Christenlebens bestehe darin, möglichst aktiv zu sein. Möglichst viel mit den Flügeln zu schlagen, nach dem Motto, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist jedoch ein Kennzeichen von geistlicher Unreife. Natürlich sollen wir das Leben mit Jesus ganz ernst nehmen. Unsere Möglichkeiten und Gaben einsetzen für Gottes Reich. Doch das kann nie die Grundlage unseres geistlichen Lebens sein. Grundlage ist, was Gott schafft, was er geschaffen hat. Es gilt eben nicht nur, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Es geht weiter. Denn Gott ist es, der beides wirkt, den guten Willen und die Kraft, es auch auszuführen. Gott schafft es, nicht wir. Den gereiften Christen erkennt man daran, dass er dem Wirken des Geistes vertraut. Er vertraut sich ohne großes Flügelschlagen dem Wind Gottes an, der ihn dorthin trägt, wo Gott ihn haben will. Das ist Führung. Das sind Menschen, die auf den Herrn harren, wie es in unserem Bibelwort heißt, ihre ganze Hoffnung und Erwartung auf Jesus setzen. Harren ist zwar ein altertümliches, aber sehr aussagekräftiges Wort. Es meint hier festbleiben, angespannt warten, bis der Geist Gottes einen bewegt. Von Noah lesen wir zweimal, nachdem die Arche zwar gelandet, das Wasser der Sintflut aber noch nicht abgeflossen war, da harrte er weitere 7 Tage. Er wartete angespannt, bis Gott ihm den Wink zum Aussteigen gab. Gereifte Christen greifen Gott zum Beispiel bei wichtigen Entscheidungen nicht vor. Sie warten auf den Wind des Geistes Gottes, auf Hinweise, auf Bestätigungen oder Korrekturen. Sie wissen nicht, das ist wesentlich, was wir tun, sondern was Gott tut, an uns und durch uns. Nicht unser Flügel schlagen, sondern Gottes tragen und führen. Wir dürfen uns Gott anvertrauen mit allem, was wir sind und haben. Er hat versprochen, wir haben es gehört vorhin, uns zu tragen, bis wir alt und grau sind. Wir dürfen uns auch dann Gottes Wind anvertrauen, wenn er rau und stürmisch ist. Wir wissen, alle Winde, Aufwinde, Seitenwinde, Fallwinde, selbst steife Gegenwinde dienen dazu, uns ans Ziel zu führen. Wir müssen uns nur ihnen anvertrauen. Das entspricht exakt der Aussage des Apostels Paulus. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denn dazu hat Gott selbst sie erwählt und berufen. Römer 8, 28. Alle Dinge, alle Winde bringen uns aufwärts, wenn wir uns dem Geist Gottes anvertrauen. Gott wartet nur darauf, dass wir das wagen. Dann nämlich kann er uns beweisen, dass er uns trägt wie auf Adlersflügeln und dass er uns näher zu sich bringt. So hat er es schon zu seinem alten Bundesvolk gesagt: Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Das vierte Bibelwort spricht von Vollendung. Der Adler baut sein Nest in die Höhe, auf Felsen wohnt und horstet er. Hiob 39, 27 und folgender. In Brems Tierleben lesen wir, der Adler siedelt sich mit entschiedener Vorliebe im Hochgebirge an, am liebsten auf einem ganz unzugänglichen Felsen. Was für ein ansprechendes Bild, auch das wiederum. Paulus schreibt, unsere Heimat ist im Himmel. Und Jesus sagt vom Glaubenden, dass er sein Haus auf den Felsen baut. Wenn es in unserem Wort heißt, der Adler baut sein Nest in die Höhe, auf Felsen wohnt und horstet er, dann ist das ein Hinweis auf den doppelten Wohnsitz eines Christen. Die Höhe ist ein Hinweis auf den Himmel, wo er sein Heimatrecht hat. und der Felsen ist ein Hinweis auf die Erde, wo er seinen vorläufigen Wohnsitz und Arbeitsplatz hat. Manche Christen wohnen nur in der Höhe, über den Wolken schweben sie und haben kaum mehr Bodenkontakt mit dieser Welt. Und sie meinen noch, das sei besonders fromm. Andere kriechen nur auf der Erde und tun so, als gäbe es nichts anderes als den täglichen Kleinkram, in dem sie leben. Der Felsen ist Höhe und Erde zugleich. Er ragt in die Höhe, ja, aber er schwebt nicht. Er ist tief unten fest verankert in der Erde. Das ist ein treffendes Bild für den Gläubigen, der Jesus nachfolgt. Er ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Er hat hier seinen Auftrag. Seine Herzenssehnsucht aber gilt der Heimat in der zukünftigen Welt. Das ist gereiftes Leben mit Jesus. Hier auf Erden Gott leben und ihm dienen an den Mitmenschen mit den Gaben, die er uns anvertraut hat. Und zugleich innerlich ausgerichtet sein aufs ewige Ziel. Im Wissen, auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir wirklich und für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Unser Bürgerrecht haben wir im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Ein Schlussbild. Ein Berggänger hat beobachtet, wie ein Adler, der offenbar sein Lebensende spürte, auf einen Felsen flog und sich dort festkrallte. Unverwandt schaute er in die untergehende Sonne. Und dann starb er. Ein starkes Bild, dieses Bild vom sterbenden Adler. Festgekrallt auf dem Felsen, den Blick in die Sonne gerichtet. Sowohl der Fels als auch die Sonne sind Symbole für Jesus Christus. Er ist unser Lebensgrund, der Grund unserer Erlösung, der Grund unserer Hoffnung. Ohne ihn, der unsere Lebensschuld getragen und uns erkauft hat am Kreuz durch sein Blut, hätten wir keinen Boden unter den Füßen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Dieses Fundament trägt uns, auch in der Stunde des Abschieds. Dieser Grund hält uns und trägt uns, auch dann, wenn wir die Kraft nicht mehr haben, an ihm festzuhalten. Unsere Erwartungen sind auf Jesus gerichtet, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf ihn sehen wir, auf ihn warten wir, wir harren auf ihn. Die auf ihn blicken, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Ich komme zum Schluss. Behalten wir Jesus im Auge, nicht nur am Sonntag, alle Tage. Richten wir uns täglich auf ihn aus. Vertrauen wir seinem Flugunterricht. Vertrauen wir auch in stürmischen Winden, dass er uns sicher ans Ziel bringt. So sind wir gerüstet für unser Leben und unser Sterben. Auf Jesus schauen, auf Jesus bauen und ihm vertrauen. Wer so lebt, der lebt wohl. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Amen. Wir bleiben einige Augenblicke stille. Was uns im Kampf behindert, vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Danke, Herr Jesus, du bist es, der das schafft. Du bist es, der uns ans Ziel bringt, trotz aller Winde, trotz aller Gegenstände, trotz alles Versagens. Und wir können nur eins, uns dir anvertrauen, mit Leib, Seele und Geist. Du bist unser Herr, du bist unser Retter und Erlöser, du bist unser Vollender. Danke, Herr, dass wir in dir geborgen sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Amen.